Oft sind Eltern im ersten Moment überfordert, wenn ihr Kind kein eindeutiges Geschlecht hat. Eine Aussage von dir, die aktuell nicht passender könnte sein, in der ganzen Debatte um die mehreren Geschlechter angestoßen, unter anderem vom Nemo, dem sensationellen Eurovision-Contest-Sieger aus der Schweiz. Wie betrifft dich die Aussage?
Ja, die Aussage betrifft mich in dem Sinn, dass ich in meiner täglichen Arbeit Familie und Kind mit Variationen von der biologischen Geschlechtsmerkmal betreue und mich darum sehr mit dem Thema Geschlecht beschäftige.
Dr. Uchenna Kennedy Onuoha, ein kleiner Zungenbrecher, die erste Ärztin im Gespräch beim Flowin-Podcast «Unsere Vision, deine Inspiration». Wer sie ist, was ihre Visionen sind und wer sie inspiriert, das erfahrt ihr in der nächsten knappen Stunde, hier direkt aus dem Operationssaal vom Unispital Zürich. Mein Name ist Raphael Wessler, ich wirke als Coach und Therapeut und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wir sind natürlich nicht im Unispital, liebe Uche, wie du auch genannt wirst. Wie geht es dir?
Mir geht es gut, danke.
Das freut mich zu hören. Ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch heute. Wirklich mal in ein Genre einzutauchen, wo bisher noch nicht eingetaucht sind in dem Podcast und wo mich natürlich, weil ich auch der Medizin ein bisschen daheim bin, sehr interessiert. Bevor wir aber dort wirklich tief eintauchen, weißt du, was dein Vorname bedeutet?
Ja, mein Vorname ist ein Vorname auf Igbo. Das ist die Sprache von meinem Vater in Nigeria. Und der bedeutet God's Wish. Also der Wunsch Gottes.
Mhm, genau. Ich habe gesehen, dass der Uchenna auch weiblich, weiblich wie männlich verwendet wird, gebraucht wird.
Genau.
Der Wille Gottes, Gottes Segen, Gottes Liebe. Gehst du in Resonanz mit dem, mit deinem Vornamen und wie sich das Leben bei dir so zeigt?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, ich bin insgesamt sehr ein positiver Mensch und habe auch viel Glück und viel Schönes schon dürfen erleben im Leben. Und ich, ich glaube, ich trägt das schon ein bisschen mit mir mit.
Ja, ich bin sicher, also wir werden das auch noch hören, in welcher Form. Und was ich dann noch spannend fand, als ich den Namen, Vornamen gegoogelt habe, mir dich oft als Uche nennt, das heisst einfach der Wille. Oder?
Ja.
Das habe ich dann noch. Und der Gedanke. Und Na steht dann für Vater oder für Gott. Genau.
Genau.
Du hast gesagt, die Wurzel liegt in der Sprache der Igbo. Mhm. Darfst du gerne mehr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern über deine Wurzeln erzählen?
Mhm, genau, also ich bin hier in der Schweiz geboren. Meine Mami ist Schweizerin aus dem Thurgau. Mhm. Kommt aus einer Bauernfamilie, eigentlich in einem relativ kleinen Dorf in der Nähe von Frauenfeld. Und mein Vater ist Nigerianer. Er ist aus dem Südosten von Nigeria. Und eben das ist Abia State, heisst der Staat, und er ist Igbo. Das ist eines von den sozusagen drei grossen sprachlichen Bevölkerungsgruppen in Nigeria. Und wir sind eigentlich wirklich auch mit der nigerianischen Kultur aufgewachsen. Mein Vater ist wirklich ein richtiger Nigerianer. Mhm. Wir haben die haben Englisch geredet, wir haben viel nigerianisches Essen gegessen, haben viel Kontakt gehabt zu Nigeria und sind auch immer wieder dort gegangen. Und ich habe auch während meiner Ausbildung mal 4 Monate als Studentin in Nigeria verbracht und dort wirklich auch gewohnt und gearbeitet im Spital.
Wie hat es dir gefallen? Also zusammen einmal so von der Natur her den Wechsel nehme ich mal an.
Mir hat es sehr gut gefallen. Es ist natürlich im Vergleich zu der Schweiz, man kann sagen, Kulturschock, total andere Kultur. Es ist laut, es ist heiss. Es ist alles ein bisschen chaotischer als in der Schweiz. Und klar braucht es eine gewisse Zeit, bis man sich dort dann wieder gefunden hat. Mhm. Aber es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel Neues gesehen. Ich konnte eben einen Einblick auch können haben ins richtige Leben dort. Nicht nur als Feriengast sozusagen, sondern wirklich den Alltag erleben, das Leben im Spital erleben. Das war nicht immer ganz einfach gewesen. Das Leben in Nigeria selber gefällt mir sehr. Es ist laut, es ist voller Freude. Die Leute lachen gerne und sehen das Leben ein bisschen aus einer anderen Perspektive.
Ich will gerne noch ein bisschen dort bleiben, weil du gesagt hast, du hast im Spital dort gearbeitet. Was sind dort so die Herausforderungen oder auch vor allem die Unterschiede zu einem Spital in der Schweiz?
Ja, die Herausforderungen sind gross. Das Gesundheitssystem hat sehr wenig Geld und darum ist Gesundheitsversorgung natürlich sehr schlecht, kann man wirklich so sagen. Man sieht, dass die Leute sterben an Sachen, die man in der Schweiz niemals würde sterben. Dass die Leute auch kein Geld haben zum Teil. Sie müssen eigentlich alle ihre medizinischen Versorgungen selber zahlen. Und das ist eine grosse Herausforderung für die Ärzte, die dort arbeiten, weil sie wissen sehr oft, was sie müssten machen und können es zum Teil nicht machen. Und das hat mich auch inspiriert oder bewegt, um zu sagen, doch, ich will wirklich in der Zukunft auch mal etwas machen, um dort helfen oder um das Privileg, das ich kann, von meiner Ausbildung und alles nutzen und auch in Nigeria etwas machen. Mhm.
Normalerweise kommen wir zu Standortfragen. Die umschiffe ich jetzt kurzerhand, weil jetzt interessiert es mich einfach mega. Also wie bist du überhaupt auf deinen Beruf gekommen? Doktor, Chirurgin. Wie du jetzt schon gesagt hast, du hast dann dürfen, nicht mehr alles im Verbindung gewesen, oder ist das nach dem Studium gewesen, wo du in Nigeria bist, in den Spitäler? Mhm. Wie bist du ursprünglich zu diesem Beruf gekommen?
Genau, also auf Nigeria bin ich während dem Studium. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das hat vielleicht auch etwas mit meinen Wurzeln zu tun. Eben, mein Vater ist Nigerianer, hat immer gesagt, wenn du gut bist in der Schule, kannst du alles werden. Auch zum Beispiel Ärztin. Okay. Und ich bin immer gut gewesen in der Schule, bin auch immer gerne in der Schule, habe immer verschiedene Fachbereiche gerne gehabt. Und als ich dann so ein bisschen die Frage gestellt habe nach der Berufswahl, habe ich gefunden, doch, Medizin, das wäre doch etwas, weil das vereint irgendwie so ein bisschen Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, das finde ich spannend, so ein bisschen die ganze Kombination und der Mensch fasziniert mich halt. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich Medizin studiert habe, was mir auch sehr gut gefallen hat. Dass ich dann Chirurgin geworden bin, das war auch eigentlich relativ ungeplant gewesen. Ich wusste, ich würde gerne etwas mit Kindern machen, weil die mir einfach viel Freude geben, um mit Kindern zusammenzuarbeiten. Und ich habe dann meine Abschlussprüfung habe ich beim kinderchirurgischen Chefarzt gehabt. Und der hat dann gesagt, ja, hätte sie nicht Interesse, um irgendwie auf der Kinderchirurgie mal schauen, ob ihnen das gefallen würde. Und so bin ich dann eigentlich in diesen Bereich hineingerutscht und habe die Kinderchirurgie probiert und habe mich in das Fach verliebt.
Sehr schön gesagt. Selber dreifache Mutter.
Genau, ja.
Man hört es im Hintergrund und die zwei Leute kommen nächstens heim. Und
ja, geben genau. Ein Gas. Rambazamba.
Wie in Nigeria.
Ja, genau.
Wie würde deine beste Freundin oder dein bester Freund dich beschreiben?
Ja, ich würde sagen, ich bin eine aufgestellte Person. Ich bin eigentlich ja, immer fröhlich oder ja, fast immer natürlich. Ich bin ein Familienmensch. Ich bin in einer grossen Familie mit selber drei Geschwistern aufgewachsen und habe selber jetzt drei Kinder. Und ich bin sehr gerne um Menschen herum und bin, ja, sie würde mich sicher auch als eine soziale Person bezeichnen. Ja, ich habe einfach gerne die Interaktion mit Leuten und wenn etwas läuft.
Das sagt eigentlich schon viel aus, was könnte deine Talente sein. Aber ich würde gleich noch gerne hören, wenn du jetzt dürftest sagen, meine Talente sehe ich in gewissen Bereichen. Wo wären die?
Meine Talente. Ich glaube, eben das eine ist sicher meine soziale Ader. Das habe ich schon relativ früh gesehen. Ich habe sehr viel Geduld. Ich bin auch mit einem Jamaikaner verheiratet, da braucht man manchmal ganz viel Geduld. und ich bin sicher, ja, die manuellen Fertigkeiten ist auch etwas, was zu meinem Beruf dazugehört, was man gerne machen muss und wo man wahrscheinlich ein gewisses Talent muss haben, aber auch einiges natürlich sich kann aneignen, also mit Übung und Lernen. Und ich bin jetzt rein so vom Lernen her jemand, wo das Lernen einfach fällt. Mhm. Ich war immer gut in der Schule, ich kann das gerne, analytisches Denken. Ja, würde ich auch als ein Talent von mir beschreiben.
Und wenn ich jetzt jemanden nicht so gerne hätte, was erzählt er mir über die Uche?
Oder sie? Sie ist vielleicht manchmal ein bisschen zu hoch motiviert, weil immer alles ein bisschen auf einmal.
Okay.
Jetzt habe ich vorher gesagt, ich bin geduldig. In gewissen Situationen bin ich vielleicht auch ungeduldig, weil ich manchmal Sachen hier und jetzt will. Also wenn ich eine Idee habe, dann will ich sie immer gerade ein bisschen umsetzen. Das ist manchmal etwas, was die Leute... Ja, ja genau. Fordert oder überfordert. Mhm.
Den Schäcki können wir jetzt nicht fragen.
Nein, genau. Ich kann nicht so gut Nein sagen. Das ist sicher etwas, wo man auch könnte sagen, das könnte ich noch besser machen. Ab und zu mich ein bisschen noch mehr abgrenzen.
Abgrenzen, ja. Ich finde es gleich spannend. Wie gesagt, ist der Mann, der Schäcki aus Jamaika und du aus der Schweiz, Schweiz, Mischung Nigeria, Jamaika. Inwiefern siehst du dort die Herausforderungen?
Ja, so ich meine...
Kulturell, ja, von der Prägung her?
Es sind einfach unterschiedliche Kulturen. Auch Jamaika und Nigeria sind sehr unterschiedliche, ja, Kulturen. Klar, gewisse Gemeinsamkeiten gibt es, eben so die Liebe für Musik, mhm, das Essen, die Wärme. Aber ja, man muss sich immer wieder finden, oder? Mit den verschiedenen Hintergründen, die man hat, so ein bisschen den gemeinsamen Weg auch finden, auch ein bisschen verstehen, von wo kommt die andere Person. Mhm. Das habe ich natürlich auch bei meinen Eltern viel miterlebt, aber auch miterlebt, dass das kann gut funktionieren und eigentlich eher eine Bereicherung ist, als etwas, wo man jetzt als negativ oder als schwierig, ja, sieht, wahrnehmen.
Ja, die Chance dahinter zu sehen, die Möglichkeiten zu sehen in diesen Unterschieden und, mhm, nicht irgendwo, mhm, Trennung. Sehr schön.
Genau.
Du bist Oberärztin im KISPI, also Kinderspital, das Kinderspital von der Universität Zürich, sagt, mhm, man das so?
Genau, ja.
Und du bist dort im Bereich Urologie tätig. Willst du uns aufklären, was deine Fachrichtung Urologie alles beinhaltet und uns dann vielleicht im zweiten Bereich so auf einen Tag mitnehmen in das Spital?
Mhm. Genau, also genau von der Ausbildung her bin ich Kinderchirurgin und habe dann einen Schwerpunkt gemacht in der Kinderurologie. Und Kinderurologie ist immer schwierig, um sich vorstellen, was das überhaupt ist. Das kann man sich vorstellen, das ist eigentlich die Chirurgie im Bereich von der Nieren, von der ableitenden Harnweg, Blase, und im Genitalbereich. Und innerhalb von der Urologie, also von der Kinderurologie, das ist eigentlich das, was ich im Tagesgeschäft mache. Wenn ich Dienst habe, an der Wochenende und in der Nacht, dann mache ich wirklich, decke ich die gesamte Kinderchirurgie ab. Und innerhalb von der Kinderurologie habe ich so ein bisschen mein zusätzliches Spezialgebiet oder meine Vertiefung im Bereich von Variationen von der Geschlechtsmerkmale und auch im Bereich von Variationen oder Fragestellungen, die das weibliche Genitale betreffen. Das ist ein bisschen ein Bereich, wo ein bisschen unterrepräsentiert ist, also vor allem die weiblichen genitalen Fragestellungen, wo sich bis jetzt noch niemand so richtig konkret darum gekümmert hat. Die Gynäkologinnen sind meistens aus dem medizinischen Bereich, mhm, bei den Kindern. Und die Kinderurologinnen fühlen sich dann manchmal beim weiblichen Genitalen auch nicht so sicher. Und ich habe mich dem angenommen. Genau, und finde das wichtig, dass man das auch genauso ernst nimmt wie das männliche Genitale.
Ja, man gehört wieder das Thema Patriarchat, wo
genau,
vorherrschend ist nach wie vor. Und umso wichtiger, dass ja, du da nicht gegensteuer, einfach aufklärst. Oder? Wie sieht so ein Tag aus im Spital mit dir?
Genau, also die Tage sind ein bisschen verschieden aufgeteilt. Vielleicht, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, ich habe auch noch Forschungszeit. Das heisst, ich mache klinische Forschung im Bereich Variationen von den Geschlechtsmerkmalen, eben weibliche Geschlechtsorgane und auch Sex and Gender, also biologische Unterschiede in verschiedenen medizinischen Bereichen zwischen den Geschlechtern. Und an meinem Forschungstag bin ich im Homeoffice sogar. Wenn ich im Spital klinisch tätig bin, dann habe ich in der Regel zum einen Sprechstunde. Das bedeutet, dass ich dann einfach meine Patienten sehe, zum Beispiel für Operationen aufklären oder nach Operationen begleiten oder auch einfach sonst Kontrollen machen. Und an den anderen Tagen oder in den anderen Zeiten sind wir im OP. Das ist dann tatsächlich, ist man im Operationssaal und operiert ein Kind nach dem anderen.
Das sind all, also das, ja, Neugeboren, also von Neugeboren bis
genau, von Neugeboren bis 16. Jetzt, ja. Wenn wir jetzt ein bisschen zügeln, jetzt dann bald, und mit dem Umzug tun wir auch noch ein bisschen ältere Kinder an, bis 18-jährig. Ja. Also ich habe auch relativ viele Jugendliche auch.
Wir haben eingängig die Aussage von der Überforderung von Eltern gehabt, wenn das Kind auf die Welt kommt und nicht eindeutig weiblich oder männlich zu diagnostizieren ist, in Anführungs- und Schlusszeichen. So eine Variation von der biologischen Geschlechtsmerkmale, intersex oder intergeschlechtlich, sagt man dem auch. Jedes Jahr werden in der Schweiz etwa 30 Kinder so geboren, die biologisch eben nicht eindeutig weiblich oder männlich sind, sondern eine Variation von der Geschlechtsmerkmale auf zeichnet. Wie werden die neugeborenen Kinder dann betreut, jetzt per se, wenn die auf die Welt kommen?
Genau, ja, wenn die auf die Welt kommen, wir haben jetzt bei uns im Kiesspiel so ein sogenanntes interdisziplinäres Team. Das heisst, wir haben eine Sprechstunde, wo wir jetzt Dritte sind. Das bin ich als Kinderurologin, dann eine Hormonspezialistin und eine Psychologin. Und wir sehen die Kinder gemeinsam oder die Familie gemeinsam in der Sprechstunde und begleiten sie wirklich, man kann sagen, auf ihrem Weg bis ins Erwachsenenalter. Also es gibt immer wieder bestimmte Zeitpunkte, wo man die Familie wieder sehen. Und natürlich eben zum Beispiel dann der Pubertätseintritt ist auch wieder eine wichtige Phase, wo wir die Familie dann auch engmaschig betreuen. Gleichzeitig haben wir dann auch noch eine grössere Runde, wo zum Beispiel auch noch eine Ethikerin dabei ist, wo wir eben wichtige Fragestellungen und Entscheidungen besprechen. Und es ist ein Thema, das mich sehr fasziniert, wo ich auch sehr viel Zeit rein investiere, weil ich glaube, es ist ein Thema, die Variationen sind sehr vielfältig, wiederum sehr selten natürlich auch.
Kannst du da irgendwie, also ich habe wirklich ein Bild dazu, also kannst du das Bild mal beschreiben? Also, es kommt ein Mädchen auf die Welt und man sieht nicht, ob es eine Vagina ist oder ein Penis, jetzt auf Deutsch gesagt, oder?
Ja, genau. Also eben, es ist ganz, ganz unterschiedlich, wie sich das so eine Variation kann präsentieren. Oder es ist zum Beispiel möglich, dass ein Kind auf die Welt kommt und einfach rein vom Aspekt her das Genital nicht eindeutig weiblich oder männlich zuzuordnen ist bei der Geburt. Und das ist dann, wenn das der Fall ist, dann wird das Kind zu uns überwiesen. Oder? Mhm. Und dann es gibt verschiedene Ebenen, die eine Rolle spielen bei der Entwicklung der Geschlechtsmerkmale, also die Genetik, die Chromosomen, die Hormone, die einen Einfluss haben auf die inneren und äußeren Geschlechtsmerkmale, und dann die Keimdrüsen, also das wären zum Beispiel die Eierstöcke. Ja. Und dann versuchen wir so wie ein bisschen die verschiedenen Puzzleteile zusammenzubringen und ein bisschen herauszufinden, was ist die Ursache, dass es zu dieser Variation der Geschlechtsmerkmale gekommen ist, und auch ein bisschen die Eltern zu begleiten und zu unterstützen. Oder ich glaube, eben ganz häufig ist es für die Eltern etwas Unerwartetes und etwas ganz Unbekanntes.
Ja, also eben für mich völlig unbekannt.
Ja,
in dem Feld. Ich glaube, es geht ganz vielen so, die zuhören.
Genau. Das andere, was wir manchmal haben, ist, dass es zum Beispiel dass es Mädchen gibt, die zum Beispiel keine Menstruation bekommen in der Pubertätsentwicklung und die dann eine Variation haben, die gar nicht außen so eindeutig sichtbar ist, sondern mehr die inneren Genitalorgane betrifft.
Ja.
Und ich glaube eben, es gibt ganz viele Fragen auf verschiedenen Ebenen, sei es im Zusammenleben mit der Familie, wie viel soll man wem erzählen und Wie geht man damit um im Alltag, wenn Fragen kommen von außen, bei den Jugendlichen? Oder wie ist es mit den Beziehungen? Das sehe ich unsere Aufgabe wirklich, dass wir ja, die Kinder und die Familie wirklich unterstützen auf ihrem Weg. Und dann kommen halt auch eben die medizinischen Fragestellungen. Soll man da medizinisch irgendetwas machen? Muss man? Soll man? Zu welchem Zeitpunkt?
Genau, das war so die nächste Frage, wie erfolgt so eine gemeinsame Entscheidungsfindung? Man operiert oder man operiert nicht? In welchem Alter im Jahr? Also es ist ja so komplex.
Ja, genau. Also es ist wirklich komplex. Eben, was wir versuchen, ist, weil das Ziel ist immer, dass wir wie so ein Shared Decision Making, sagt man dem, können machen. Das heisst, dass wir wirklich den Eltern alle Informationen geben, die wir auch haben. Und möglichst auf neutrale Art und Weise. Und nicht, dass wir ihnen irgendeine Meinung geben, was sie jetzt machen sollen. Sodass sie dann für sich entscheiden können, was für sie der beste Weg ist, den sie gehen wollen mit ihrem Kind. Und natürlich das höchste Ziel ist, dass wir dann auch das Kind involvieren in die Entscheidungsfindung. Das ist am Anfang natürlich noch nicht möglich, wenn es ein Baby ist, aber mit der Zeit, schon relativ früh, kann man anfangen, auch mit dem Kind reden und herausfinden, was möchte das Kind gerne und wie sieht sich das Kind selber, das ist das Wichtigste. Es gibt ganz viel, also es ist ein Thema, das natürlich ganz auch kontrovers diskutiert wird, eben vor allem auch das Thema Operation, wann ist der beste Operationszeitpunkt. Man kommt mehr weg davon, zum frühen operieren, das hat man früher immer gemacht und möchte eigentlich die Operation gerne zu einem Zeitpunkt machen, wo das Kind auch wirklich selber kann entscheiden kann, um auch über seinen Körper können entscheiden. Und da arbeiten wir auch zusammen mit Unterstützungsgruppen und ich bin eigentlich noch stolz zu sagen, dass wir letztes Jahr auch eine Gruppe gegründet haben, sie heisst Varia Swiss und das ist eigentlich eine Gruppe von Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, die irgendetwas mit Variationen der Geschlechtsmerkmale zu tun haben. Also es gibt professionelle Leute, also Ärzte, Ärztinnen, Psychologinnen, Ethiker, dann gibt es betroffene Menschen, vielleicht Familie oder Eltern von betroffenen Menschen. Es gibt Leute, die in zum Beispiel Aktivistengruppen sind, die sich einsetzen für Menschen mit Variationen. Und unser Ziel ist wirklich, dass wir mit verschiedenen Projekten können aufklären über das Thema und dass wir auch eben so Themen können diskutieren miteinander auf all diesen verschiedenen Ebenen. Oder, wie soll man zu der Entscheidung kommen, wie sollen wir die Kinder am besten betreuen längerfristig?
Wie wichtig ist der Stempel? Ich bin jetzt, also, oder unser Kind, also gerade wenn es noch nicht selber entscheiden kann, wie wichtig ist der Stempel? Es ist weiblich oder männlich?
Ich ja, also, heutzutage leider immer noch sehr wichtig.
Ich kann also, sagen, so ein bisschen, also die Schweizer nehme ich auch sehr wichtig. Oder? Mittlerweile hoffentlich tut sich das langsam wandeln.
Genau. Also eben, es ist natürlich toll, dass eben so etwas wie Nemo den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ich glaube, es ist es gibt mehrere Bewegungen, oder? Es gibt schon Bewegungen, wo man wirklich eigentlich das Ziel hat, um jeden Menschen zu akzeptieren, wie der Mensch ist und auch mit Variationen. Wir sind ja alle unterschiedlich, das ist ja auch schön daran. Andererseits, manchmal, wenn ich irgendwie in Franz Karl Weber gehe und sehe, dass alles, was Mädchenspielwaren sind, pink ist und alles, was Bubensachen sind, blau ist, scheint es mir auch eine andere Bewegung zu geben, die gerade in die komplett andere Richtung geht. Und das ist schon spannend, oder? Dass irgendwie man bewegt sich halt in diesem Raum und in dieser Zeit, oder? Wir versuchen den Eltern wirklich mitzugeben, das ist euer Kind, es ist auch häufig, sind die Kinder wirklich gesund und sie sollen sich auch freuen oder über das Kind und sollen diese Variation auch als eine Bereicherung sehen. Eben, ich meine, ich sehe das jetzt bei mir, ich bin mit einer anderen Hautfarbe als andere Kinder jetzt in der Schweiz aufgewachsen und ja, das könnte man jetzt auch als etwas Negatives sehen. Ich habe das wirklich immer als etwas Schönes gesehen, weil ich habe gemerkt, ja, irgendwie ist es auch speziell, ist es ein bisschen anders. Kann ich eben von beiden Kulturen profitieren und ich glaube, das sollte man auch bei den Variationen können den Familien so mitgeben.
Unbedingt. Was ist so der Stand von der Forschung aktuell betreffend dem Thema?
Ja, eben, wir machen jetzt Forschungsprojekte, so Citizen Science Forschungsprojekte, also das ist Forschung zusammen mit Bürgern, wo wir eben versuchen, gemeinsam, jetzt nicht nur aus der Sicht der Ärzte, sondern wirklich auch aus der Sicht der Betroffenen und der Familie herauszufinden, wie können wir besser werden. Wie können wir zum Beispiel unsere Aufstellung im Klinischen verbessern? Wie können wir eben den Entscheidungsfindungsprozess, wenn es um Therapien oder Operationen geht, verbessern? Das ist sicher etwas, was am Laufen ist und auch im Hinblick auf die politische Debatte ganz wichtig ist. Und es gibt auch ganz viele internationale Projekte, wo man versucht, sich ein bisschen zusammenzutun und voneinander zu lernen. Wie man am besten soll vorgehen, was man soll machen und was man vielleicht aber auch nicht soll machen im Bereich von Variationen.
Wo sind wir da in der Schweiz? Eher Vorreiter oder eher eben konservativ? Oder?
Also insgesamt ist die Schweiz, würde ich sagen, sehr konservativ. Okay. es hat Diskussionen gegeben bezüglich einem Gesetz zum Thema Operationsverbot. Das ist in gewissen Ländern schon umgesetzt. Ich denke, das ist etwas, was uns auch in den nächsten Jahren viel intensiver noch wird beschäftigen und was vielleicht auch wird geben in der Schweiz dann. Da ist zum Beispiel jetzt Deutschland hat so ein Gesetz umgesetzt und lebt das sozusagen schon.
Also Operationsverbot?
Ja, das Operationsverbot in dem Sinn, sie haben einfach ein Gesetz, dass bevor man eine Operation im Genitalbereich macht bei einem Kind, muss man vor einem Familiengericht eigentlich besprechen, ob es gerechtfertigt ist, um die Operation durchzuführen. Mhm. Genau.
Das würdest du unterstützen?
Das ist eine schwierige Frage, oder? Weil es ist immer schwierig, politisch so ein individuelles Thema und so individuelle Fragen zu beantworten. Mhm. Ich unterstütze es eigentlich eher, dass wir das noch auf einer individuellen Basis können entscheiden können, zusammen mit der Familie. Ja. Genau. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, das wir diskutieren müssen.
Darum gibt es den Podcast.
Genau.
Jetzt bin ich ein bisschen stolz. Spass beiseite. Wir kommen ein bisschen zurück zu deiner Person. Du hast vorhin angesprochen, eben dunkle Hautfarbe, Shaggy auch. Inwiefern hast du das früher wahrgenommen und inwiefern ist das jetzt noch das Thema? Also wir sind hier in Dübendorf, Zürich, angeschaut, da ist das wahrscheinlich überhaupt kein Thema, hoffentlich zumindest. Mhm. Shaggy ist im Brunnen aufgewachsen bei mir daheim, dort war es früher sicher ein Thema gewesen. Wie nimmst du das noch so wahr?
Ja, also für mich ist es eben als Kind nicht so ein grosses negatives Thema gewesen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, als ich aufgewachsen bin. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie mich sehr viele negative Erlebnisse gehabt. Und wie gesagt, habe das eher als eine Bereicherung gesehen. Ich habe schon ein paar Sachen erlebt, die wahrscheinlich gewisse andere nicht erlebt haben, in Bezug auf meine Hautfarbe. Und vor allem auch, als ich mit dem O'Neill oder eben Shaggy auf die Brunnen gekommen bin, habe ich auch gemerkt, dort ist es natürlich noch etwas anderes. Oder? Und er, ja, zum Beispiel, gut, das hat nicht mal mit Hautfarbe zu tun, aber wo er muss irgendwie von Gemeinde sich vorstellen, um den Schweizer Pass zu bekommen. Mhm. Ja, das ist schon noch ein spezielles Erlebnis. Aber ich glaube, immer mehr werden auch Menschen mit unterschiedlichsten Herkünften und Hautfarben integriert in die Gesellschaft und hoffen, dass das auch in der Schweiz so passiert, dass die Leute aufgenommen werden und gleichwertig behandelt werden.
Hast du Vorbilder gehabt oder Vorbilderinnen, egal von welcher Hautfarbe?
Mhm. Verschiedenste Vorbilder. Ja. Ich habe im medizinischen Bereich habe ich sicher mein damaliger Chef, der Professor Moili, und auch meine Chefin auf der Urologie, Rita Gobe, sind sicher grosse Inspirationen und Vorbilder für mich gewesen. Zum auch das Anstreben, was ich jetzt mache. Ich denke, es gibt auch im nicht-medizinischen Bereich wichtige Vorbilder von Menschen, die sich wirklich einsetzen für die Gesellschaft, zum Gesellschaft besser machen. Da gibt es natürlich grosse Figuren wie Martin Luther King, Barack Obama, finde ich inspirierende Persönlichkeiten, mhm, oder was sie gemacht haben für die Menschheit.
Du hast Musik genannt, ich bin Musikliebhaber. Mhm. Was kommt von dieser Seite?
Oh, Musik, ja, ich liebe so Musik.
Also afrikanische Musik kennen, also Alpha Blondie macht
ja, genau,
afrikanische Reggae. Ich habe jetzt das Glück, ihn wirklich auch nochmal live zu hören im August. Ja. Freue mich riesig drauf.
Genau.
Reggae ist sowieso das Thema in eurer, mhm, Familie, im Jack in Jamaika.
Ja, wir sind mit Musik aufgewachsen. Es ist immer Musik gelaufen, sei es afrikanische Musik. Ich meine, Afrobeats ist, mhm, wirklich eine wichtige Musikrichtung, die ich finde, hat auch die westafrikanischen Länder international ins Musikbusiness reingebracht. Reggae Dancehall liebe ich. Ich liebe Jamaika und auch die Musik und die ganze Kultur, die damit verbunden ist. Früher habe ich mich auch mit klassischer Musik befasst. Ich habe Klavier gespielt, habe Ballett getanzt. Ja, ich glaube, Musik ist ein zentrales Element in meinem Leben. Musik macht, dass ich mich besser fühle. Ich höre Musik, wenn ich fröhlich bin, wenn ich traurig bin. Ja. Ich tanze sehr gerne.
Zeit zum Musik machen?
Ja, habe ich leider nicht mehr so viel.
Als Instrument wäre es
Klavier. Ja. Ja. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ein E-Piano zu kaufen, ja, das um so, das wieder zu starten, weil ich glaube, ja, das ist etwas, wo ich schon denke, so die Jahre in den 30er sind sehr intensiv. Man schafft viel, man ist viel beschäftigt mit den Kindern. Und man muss sich aber auch wieder zurückbesinnen und sich Zeit nehmen für die ganz einfache Sachen im Leben, die so schön sind, wie eben zum Beispiel, dass man mal Klavier kann spielen und sich einfach mal dem hingeben und nicht immer etwas am Machen ist oder eine To-Do-Liste am Abarbeiten ist.
Der Böck habe ich verstanden. Das ist ein Thema von mir. Ich habe da noch so ganz viele To-Do-Fragen von dir.
Genau.
Du bist auf der ganzen Welt unterwegs, auch haltest Vorträge an Kongress, Safety Ovaris. Hat genau, einen geheissen.
Genau.
Zu welchen Themen referierst du und ja, was sind die Inhalte?
Genau, also bei den Kongressen geht es häufig um Forschungsthemen, also eben zum Beispiel die Ovarien oder eben die Variationen der Geschlechtsmerkmale. Es gibt unterschiedliche Themen, entweder ist es ein Forschungsthema, das man vorstellt, oder dass man eingeladen worden ist, um über ein Thema eine gewisse Übersicht zu geben. Und gleichzeitig gebe ich auch Vorlesungen, zum Beispiel an der Uni, für Medizinstudierende, mhm, im Bereich Sex and Gender in der Pädiatrie oder eben auch wieder dort im Bereich von der Geschlechtsentwicklung.
Wo bist du überall gewesen? Also ich weiss, Paris bist du erst gerade gewesen. Mhm,
genau, also erst gewesen bin ich in Paris und in Neapel.
Ja.
Jetzt gehe ich als nächstes auf Istanbul und auf Chile, wo ich eingeladen worden bin. Ja, ich freue mich sehr. Es ist immer ein spannendes Erlebnis. Man lernt neue Leute kennen und natürlich auch immer für einen selber den Vortrag zu halten. Man ist immer noch nervös, aber eigentlich mache ich es gleich auch noch gerne.
Ja, ja, eine gewisse Nervosität ist wichtig. Das tut auch Energie freisetzen. Hast du also, wenn du auf Chile gehst, hast du auch Energie oder Zeit, dort noch etwas gehen zu schauen, neben dem Auftritt?
Ja, also ich würde sicher ein bisschen etwas anschauen, ich würde aber nicht sehr lang bleiben. Eben, du hast es vorher gesagt, ich habe selber noch drei Kinder und ja, möchte auch nicht allzu lang von ihnen getrennt sein natürlich. Und darum tue ich meistens die Reise eher ein bisschen kürzer behalten. Versuche aber immer auch noch etwas reinzupacken, dass ich noch etwas anschauen und ein bisschen etwas erleben.
Wo willst du noch hin? Unabhängig jetzt von einem Kongress oder einem Speech schalten.
Bereisen, welches Land bereisen? Asien möchte ich gerne bereisen, habe ich viel zu wenig. Thailand haben wir uns mal vorgenommen, also ist auf unserer Bucketlist. Und dann sicher auch noch andere Länder in Afrika. Ich war hauptsächlich in Westafrika, war schon mal in Kenia. Ich würde auch gerne mal zum Beispiel auf Südafrika, Namibia. Das würde mich sehr faszinieren, ja.
Was war so das Eindrücklichste? Wo hast du erleben in dem Zusammenhang mit diesem Kongress? Oder kann ich fragen, wie viele Leute sind dort? Also nehmen wir an, vor allem Ärzte. Also ausschließlich Ärzte oder jetzt auch irgendwie Therapeuten oder eben, du hast Psychologinnen etc.
Ja, ist unterschiedlich. Also eben zum Beispiel der Kongress in Paris, der ist der europäische Urologie-Kongress und der ist riesig, also der ist sehr eindrücklich. Dort kommen hauptsächlich Ärzte, kommen aber auch Pflegefachpersonen und es hat eine grosse Ausstellung mit technischen Geräten etc. Ja, das ist schon sehr eindrücklich und faszinierend, um das mal zu sehen, wie so etwas auf die Beine gestellt wird. Ja, sonst ist es noch schwierig zu sagen, was ist das Eindrücklichste?
Was machst du, was machst du am liebsten? Vortrag, Sprechstunde, operieren?
Ja, am liebsten mache ich schon Sprechstunden und operieren, natürlich. Ich meine, Vorträge sind toll, aber ich würde sagen, ich mache meinen Job sehr, sehr gerne, meinen Alltagsjob. Ich bin gerne mit der Familie, habe Gespräche und die Operationen, die spannend sind, die immer herausfordernd sind, das macht mir sehr viel Spass, ja.
Würdest du dich als Visionärin bezeichnen?
Ich weiss nicht, ob man das schon darf in meinem Alter. Ja, ich denke, in dem Sinn Visionärin. Die Leute fragen mich ganz oft, ja, wie machst du das und wie bringst du alles unter einen Hut? Ich bin eine sehr pragmatische Person und eine Macherin und ich habe schon die Vision, dass wir eben vor allem auch für Frauen, dass wir das ermöglichen, auch in der Schweiz, dass Frauen wirklich können das machen, was sie sich erträumt haben und das umsetzen und dass sie auch die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, von der Gesellschaft, vom Arbeitgeber, um eben ihre Träume auch verwirklichen. Und gleichzeitig eine Familie können zu haben und gleichzeitig glücklich und zufrieden zu sein, sozusagen. Und ich glaube, im Moment ist es so, dass das zum Teil noch schwierig ist oder auch viele Frauen gibt, wo halt aufhören oder sagen, ja, nein, ich will das doch nicht, weil es ist mir einfach alles zu viel. Und ich denke, da können wir noch vieles machen. Und in dem Sinn, das ist meine Vision, um Beitrag leisten, um da etwas wirklich aktiv zu ändern.
Ich sehe es jetzt leider nicht, aber ich sehe, da kommt das aus den Augen, kommt ein ganz klares
Leuchten. Genau.
Ja, das ist so, ja, cool. Also wenn du hast vorhin Träume genannt von Frauen, wenn jetzt du so einen Traum hast, oder das, wir können auch gerade so in die Richtung gehen, so eine Vision, ein Ziel, ein Wunsch, ein Bild im Kopf oder im Herz drehst, wie gehst du vor, dass du es ja, erreichst?
Mache es einfach, oder? Ja. Ich mache es und ich versuche nicht primär Probleme zu sehen, sondern primär Chancen und Möglichkeiten zu sehen. Und so hat es in meinem Leben bis jetzt immer gut funktioniert und habe ich eigentlich eben dann auf verschiedenen Ebenen können vieles erreichen und auch vieles machen. Weil ich das Gefühl habe, so steht man sich auch nicht im Weg. Ja, das ist meine Vorgehensweise. Ich versuche wirklich das Positive zu nehmen und zu machen.
Bedeutet auch, aus der Komfortzone rauszugehen?
Das musste ich auch lernen. Ich meine, am Anfang hatte ich viel Respekt gehabt. Chirurgin werden, habe ich eben gedacht, ja, kann ich das überhaupt? Und schaffe ich das dann, Entscheidungen zu treffen und in schwierigen Momenten das durchzustehen? Und ich habe aber gemerkt, das Allermeiste im Leben, wie auch zum Beispiel das Muttersein, oder? Das ist auch eine Herausforderung. Man denkt, ja, kann ich das? Ich habe mich ja gar noch nie um so ein kleines Lebewesen ganz allein gekümmert. Es ist ein Prozess und man wächst rein. Und mit der Zeit hat man mehr und mehr Erfahrung. Und jetzt merke ich plötzlich, jetzt bin ich Oberärztin, jetzt kommen die Assistenzärztinnen zu mir und suchen meine Erfahrung, die ich schon habe. Und ich kann ihnen auch schon etwas weitergeben, von all den Sachen, die ich erlebt habe. Aber man muss sich manchmal ein bisschen aus dem Fenster auslehnen, in dem Sinn, oder eben aus der Komfortzone rauskommen und halt auch etwas wagen, oder? Und dann auch dahinter stehen, was man gemacht hat. Das finde ich auch sehr wichtig.
Ja, bewusst, ich sage jetzt mal, bewusst Fehler machen, oder eben, das, ich sage immer wieder meinen Klientinnen und Klienten, gib doch dem Wort Fehler doch einfach mal einen anderen Namen. Klingt schon mal nicht mehr so es ist falsch, es ist Fehler, es gibt schlussendlich, wenn man so im grossen Ganzen schaut, die eigentlich gar keine Fehler, wenn man sie bewusst macht, sondern man wächst ja dran. Und ja, die Freude, die du auch schon angesprochen hast, vorgängig, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn die dabei ist, gutes Umfeld, auch Leute, die helfen. Man muss nicht alles allein erreichen. Man darf sich Hilfe holen. Und dann wirklich seine Stärken auch bewusst werden, deine Talente und denen folgen. Und dann, glaube ich, kann nichts schief gehen.
Genau.
So, wenn man sie deinem Beispiel.
Genau. Ja, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Ich habe natürlich ein sehr unterstützendes Umfeld. Ich habe einen Partner, der mich unterstützt. Ich habe eine Familie, die mich unterstützt. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man vieles kann erreichen, dass man auch sein Auffangnetz hat und seine Leute, wo man weiss, auf die kann man sich einfach verlassen und auf die kann man zurückfallen, auch wenn es mal zwischendurch schwierig ist.
Was sind so deine Motivatoren? Also damit meine ich nicht per se Menschen, sondern so Attribute, die dich motiviert im Leben?
Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig verstehe. Also eben, ich glaube, meine Motivation ist, zum Sachen machen im Leben, die mir Freude machen. Mhm. Und zum auch können anderen Menschen Freude oder Glücksgefühl geben. Das sind ja meine Motivatoren. Ich habe jetzt meine drei Töchter. Das sind grosse Motivatoren menschlicher Art, im Sinne von, ich will ihnen ein Vorbild sein, ich will für sie da sein und will ihnen auch ein vertrautes und ein Umfeld voller Liebe sozusagen geben, oder, wo sie gut drin aufwachsen können.
Welche Visionen leben noch in dir, die du in die Welt heraustragen
willst? Ich sage immer, mein Problem ist manchmal, ich habe zu viele Ideen und zu viele Visionen, aber ich glaube eben, das, was ich vorher angetönt habe, eine Vision, die ich wirklich auch noch habe, ist, dass ich in Nigeria etwas kann verwirklichen kann. Ja. Ich habe das noch nicht umgesetzt, weil ich natürlich auch zuerst noch meine eigenen Erfahrungen jetzt sammeln musste, mich selber finden und etablieren. Aber das ist sicher etwas, wo ich in der Zukunft ein grosses Ziel von mir ist. Sonst im medizinischen Bereich ist meine Vision, dass wir es wirklich jetzt eben zum Beispiel im Bereich der Variationen schaffen, so den transprofessionellen Dialog zu leben und so ein bisschen das Zusammenschaffen wirklich umsetzen im Leben für die Zukunft.
Privat.
Klavier.
Welches Stück willst du machen? Nein, Spaß.
Mondscheinsonate und Experience.
Okay.
Genau, die möchte ich gut spielen können. Privat ist meine Vision, um den Ausgleich schon ein bisschen besser zu finden. So die sogenannte Me-Time, bekannte. Und mich auch wieder können ein bisschen auf die Sachen, die ich so gerne mache, fokussieren, wie Fotoalben erstellen und irgendetwas mit den Kindern Kreatives machen. Das ist sicher auch ein grosses Ziel.
Ein Zitat zum Schluss, wenn du eins hast von einem Menschen, der dich inspiriert und was das Zitat für dich sagt.
Ich sage jetzt mal das, was mich mein Leben lang begleitet hat und was auch gemacht hat, dass ich ja, immer versucht habe, ein bisschen nach den Sternen zu greifen, ist Sky is the limit, hat mein Papi immer gesagt und das habe ich wirklich in mir hineingetragen und habe gemerkt, doch, so think big, einfach mal probieren und man geht halt vielleicht auch mal auf die Nase, aber das ist doch auch okay. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das Zitat, das ich heute mitgeben möchte.
Sehr schön. Liebe Uche, der Wille.
Genau.
Der ist stark.
Ja,
spüren, genau. Ist cool. Inspiriert mich. Es hat mich und ich bin sicher auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr inspiriert. Ein Blick in Anführungszeichen Operationssaal, in eine Sprechstunde zu bekommen, wo so für uns, nennen es jetzt wirklich Laien, nicht wirklich zugänglich ist. Auch irgendwo nicht vorstellbar war für mich. Danke fürs Teilen.
Danke.
Und irgendwie auch so ein bisschen demütige Einblick in so einen Beruf, wo meine grösste Anerkennung bekommt. Der Flowing Podcast gehört ihr auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcasts, Spotify etc. Teilen und liken unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich sehr happy über 5 Sternchen. Und wenn das Thema heute nicht euren Geschmack getroffen hat, dann bin ich auch froh um ein Feedback. Mehr über die Duce findet ihr auf PubMed, Medline, Pedro, Cochrane und Co. Genau. Spass beiseite. Genau, du bist ja nicht so auf Social Media unterwegs. Wie könnte das auch sein, wenn du so viel Handels bedienst? Aber ansonsten sicher auf der Homepage vom Unispital Zürich. Hast du noch so ein Take-Home-Message? Wie irgendwie so, was kann jede Zuhörerin und Zuhörer immer machen, die hilft im Leben?
Immer probieren, das Positive sehen an einer Situation. Immer mal schnell ein Lächeln und überlegen, was ist denn heute mein Highlight vom Tag gewesen, und sich an dem festheben. Dann geht's gut.
Herzlichen Dank, bist du heute Gast gewesen bei mir.
Danke dir vielmals.
Und traditionellerweise ja, tanzen wir nicht, das geht nicht so gut. Aber singen wir zum Schluss Flow in me and
Flow in you.